Okay, lassen wir das Wort Gottes öffnen bei 2. Korinther Kapitel 4. Ich möchte sprechen über Kraft in Schwäche. Das Warum von Leiden und von Trübsal. 2. Korinther Kapitel 4. Und lassen wir lesen von Vers 7 bis Vers 18. Und ich sagte so schön hier überangeschrieben, des Evangeliums Kraft unter Trübsalen erprobt. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen um alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe. Aber dass auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen. Aber dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. Darum so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselbigen Geist des Glaubens haben, nach dem geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum so reden wir auch und wissen, dass der, so den Herrn Jesum hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. Denn es geschieht alles um eure Willen, auf das die überschwängliche Gnade durch viele Danksagen Gott reichlich preist. Darum werden wir nicht müde, sondern ob unser äußerlicher Mensch verweset, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. In unserer Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maße wichtige Herrlichkeit und die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lass uns zusammen noch beten, Vater. Wir kommen zu dir, sind dankbar, dass wir dich niemals gesehen haben. Aber du bist da, du bist ein Gott von Gnade und Wahrheit. Du hast das offenbart in deinem Sohn Jesus Christus. Und ab und zu ist es schwer zu verstehen, warum bestimmte Trübsale, Verfolgungen, Leiden auf uns kommen. Aber wir wissen, dass es eine kleine Sache ist im Vergleich mit was du als Mensch für uns gelitten hast. Und vor allem, was das Leiden, die leidende Kirche heute in viele katholische, kommunistische und moslemische Länder durchmachen muss. Nur weil diese Gemeinde deinen Namen nicht scheut und sich nicht schämt für deine Worte. Hilf uns durch deine Gnade, dein Wort klar und verständlich zu übertragen und zu bedienen. Aus Segen für die Seele, die hier sind, das fragen wir in Jesu Namen. Wir danken speziell, dass wir dich Lob singen und danken können. Danke für die Rettung von diesem jungen Mann, der sich letzte Woche bekehrt hat, dass er auch weiter wachsen darf für die Gnade und Kenntnis deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Und ich möchte sprechen über das Thema, das ist vielleicht kein populäres Thema, Kraft in Schwäche. Du sagst vielleicht, ja, ich fühle mich nicht schwach, ich habe kein Trübsal, ich habe kein Leiden. Schön, dass du darüber sprichst, aber ich brauche es nicht. Nun, mach dich keine Sorge, du sollst es einmal brauchen. Ob es nun ist, oder es vielleicht in der Zukunft ist, du sollst es brauchen im Leben. Und Thema ist eigentlich, ein Trübsal macht dir oder bricht dir. Es hilft dir zu wachsen oder es bringt dich zu einem Punkt, dass du den Kampf aufgibst und alles gehen lässt und einfach sagt, es ist mir egal, was passiert. Ich gehe Richtung Suizide, ich gehe Richtung die Welt. Und deswegen sind das Entscheidungspunkte in deinem Leben, wie du mit einem bestimmten Trübsal umgeht. Vorher hatten wir einen Pastor aus Indien und er wurde, habe ich es mal gesagt, enthauptet von extremistischen Hindus. Die Witwe habe ich dann letzten Januar, Februar getroffen in die Gemeinde, die ich dann besuche in Indien. Und sie war da und war mit ihr gesprochen und ich weiß noch gut, sie hat gestrahlt, wenn ich sprach von, wie es ihr ging und wie sie nun ihre Beziehung mit dem Herrn sieht, hat sie gestrahlt und sie war voll zufrieden. War kein Jammer, kein Klagen über ihre Lippen. Und es ist schwer zu verstehen, ihr Mann war ein sehr großer, mutiger Zeuge. In einem Gebiet, was bekannt war, dass da viele extremistische Hindus waren, ein Gebiet, wo Bayerherr, ein australischer Missionar, ich glaube mit seinen Söhnen, verbrannt wurde von extremistischen Hindus. Und da hat der Mann, obwohl er das wusste, weiter gezeugt von Gnade Gottes. Und sie war nicht enttäuscht, schon von Herr, wie hat Gott, wie soll Gott das erlaubt? Und mein Mann hat sich für Gott eingesetzt und dann habe ich meinen Mann verloren. Und was wir nicht vergessen, da gibt es keine Versicherung wie hier in der Schweiz, dass da eine Frau etwas finanzielle Unterstützung bekommt vom Staat. Überhaupt nicht. Sie hat zwei Söhne, einer hat den Platz von ihrem Mann eingenommen. Sie hat sich gefreut, sie war dankbar. Sie war dankbar für den Wasserbuffel, die ihr gekauft habt für sie. Eine dankbare Haltung. Letzte zwei Monate her waren wir in Indien und haben dann ein paar von diesen Studenten ihr Abitur gegeben, nach zwei Jahren Studium. Da waren eine Menge ältere Studenten, die schon in 2011 ihr Abitur gemacht haben. Von diesen 10, die damals ihr Abitur gemacht haben, sind zwei tot. Und ich habe dann die Familie und die Freunde gefragt und die waren nicht bedrückt. Die haben mir gesagt, ja, sie sind im Kampf gestorben, sie sind schon uns vorausgegangen, einmal sehen wir sie wieder. Da wurde nicht viel natürlich wurde das für mich war da, aber da war kein Niederlage. In solchen Fällen, wenn da billig Trübsale kommen, schwere Dinge passieren, dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du kannst den Herrn, du kannst sagen, Gott, ich stecke meinen Daumen in meinen Mund und ich verfalle in ein Selbstmitleid. Oder ich nehme es als eine Möglichkeit, um noch näher zu Jesus Christus zu kommen, um zu vertrauen, dass er weiß, warum er das erlaubt in meinem Leben. Und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte so, wenn wir das Thema besprechen, ein paar Bibelstellen neben 2. Korinther 4 nennen. Und ab und zu gehen wir ein bisschen von einem zum anderen Buch. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel. Eine sehr bekannte Stelle, ein bisschen weiter, in 2. Korinther Kapitel 12, wird erwähnt in Vers 8, 9 und 10, wo Paulus selber ein Riesenproblem hat. Er nennt das, dass er ein Pfahl ins Fleisch hat. Er wurde geschlagen von Satanas Engel und mit Fäusten und er konnte es nicht mehr durchhalten. In 2. Korinther 12, das wird beschreibt er in Vers 7 von 2. Korinther 12, aber in Vers 8 sagt er dann, er hatte darauf reagiert, dafür ich dreimal zum Herrn geflehen habe, dass er von mir wiche. Ich Herr, nimm es weg von mir, ich packe es nicht mehr. Und was sagt der Herr dann zu ihm in Vers 9? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Und er sagt, ich möchte Christi Kraft bei mir haben, die ist schon in mir, dass er mir Wohnung in mir macht, in mir die Überhand bekommt. Deswegen sagt er in Vers 10, darum bin ich gutes Muts, nicht ein Selbstgedächtnis, ich bin gutes Muts in Schwachheiten, in Schmachen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi Willen. Nicht um seinen Willen, nicht um seine Sünden, aber um Christi Willen. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Na, wenn ich als jünger war, so 20, 30 Jahre jünger, ja, dann hat man als junger Mann, man muss immer die Konkurrenz angeben mit seinen Kumpels. Ob das nun hardlaufen ist, Bergwanderung machen, die verrücktes Dinge, um den Mut zu zeigen und so weiter. Und wie schneller du bist, wie mutiger du bist, wie mehr Ansehen hast du. Hier ist das Punkt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, je älter man wird, je mehr man sieht, es ist nicht die körperliche Kraft, die typisch ist für junge Männer, aber ist der Mann. Seine Schwachheiten beim Herrn bekannt macht, kann Christi Kraft über dich kommen. Genau das Gegenteil, was die Welt eigentlich uns zeigt. Jeremia war ein Mann, der nicht immer so Freude hat über seinen Auftrag als Prediger. Und Jeremia beschreibt das auch in Jeremia Kapitel 9. Ich Vers 23 und Vers 24. Und wir lernen, man muss ausgebildet sein, man muss eine Weisheit zeigen, man muss eine Kraft zeigen. Aber das ist ein bisschen anders, als Gott vorhat. Also Gott ist eigentlich das Gegenteil, von wie wir Menschen oft denken. In Jeremia Kapitel 9 als Beispiel sehen wir, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass ihr mich wisse und kenne. Dass ich, der Herr, bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also was Gott gefällt, ist, dass ein Mensch, wie älter er wird und hoffentlich wie weiser er wird, nicht sich auf seine Weisheit, seine Kraft, seine Reichtum rühmt, sondern das habe ich geschafft, ich habe diese Ausbildung fertig gemacht, ich habe das gebaut oder das verdient und so weiter, dass er sagt, nein, ich wisse und kenne den lebendigen Gott. Und damit verbunden ist das Erste, was Gottes Charakter ist, in Vers 24, Barmherzigkeit. Je mehr du mit dem Herrn lebst, je mehr du siehst, Gott, du kannst sehr dankbar sein, dass Gott ein barmherziger Gott ist, wie die barmherzige Samariter. Der Samariter, die da als Herz am Herz hatte für diese kaputtgeschlagene, totgeschlagene Mensch, die von Jerusalem nach Jericho gegangen war. Von der Stadt Gottes zu der verfluchten Stadt und da kaputtgeschlagen war. Man kann es vergleichen mit einem Christ oder einem Ungläubigen, die gut anfängt und halbwegs Richtung Welt kaputtgeschlagen wird, verletzt wird, an die Seite liegt und sagt Gott, wer kümmert sich noch um meine Seele? Der barmherzige Samariter ist ein Bild von Jesus von Nazareth. Er hat sich um dich gekümmert. Und da ist das der Grund auch, da kommen wir so bei, dass Gott oft sagt, ich möchte mich offenbaren, wenn du nicht mehr so stark oder so weise oder so reich bist. Er wie der verlorene Sohn. Er hat sein Reichtum, sein Erbe, seines Vaters durchgejagt in ein paar Jahre Zeit mit wilden Frauen. Und dann hatte ich keine Frau mehr gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, also vielleicht muss ich mal zu Gott und zu meinem Vater zurückgehen. Er ist gegangen und da hat sein Vater ihn direkt umarmt. Das ist der Gott von der Bibel. Der Gott dieser Welt kennt das nicht. Ich kam zum Glauben, wenn meine Knie kaputt waren, habe ich die Bibel gelesen. Da habe ich gesehen, ja, ein barmherziger Gott hat sich um mich gekümmert. Das Problem ist, wenn man errettet ist, dass man lernen muss, dein Fleisch kann noch immer nicht Gott gefallen. Ich muss immer den Herrn vertrauen, dass er mich hilft, ihm nachzufolgen. Ich muss lernen, mich selber zu erniedrigen, auf dass der Herr Jesus Christus größer wird. Auch wenn es gut geht. Auch wenn ich Weisheit bekomme, Reichtum bekomme, dass ich immer lerne, nah beim Herrn zu bleiben, klein bleiben, auf dass Christus, seine Kraft in mir, sich zeigen kann. Das ist, was er will. Weil er hat nur ein Interesse, und ich habe das mit Alten Testamentlesen immer gesehen, letzte Wochen, wir gehen durch Ezekiel und sind wir Daniel, und am Ende von der Segen sagt Gott, okay, Israel, ihr habt nicht gehört, kommt ein Gericht auf euch. Und es geht so eine ganze Zeit weiter. Der Prophet Ezekiel spricht oft davon. Das Ziel ist immer, auf das ihr wisst, dass ich Gott bin. Auf das ihr wisst, dass ich der lebendige Gott von Himmel und Erde bin. Das möchte ich sein Volk immer zeigen. Das ist mit uns genau das Gleiche. Ja, wir wissen schon, Jesus ist Gott, er hat uns gerettet und wir haben die Vergebung der Sünde. Aber ab und zu erlaubt Gott diese Schwierigkeiten, aber dass sie immer dabei bestimmt werden, er ist Gott und ich möchte seine Ehre nicht an einen einzigen anderen Mensch geben. Nun, ich möchte sprechen über das Thema Kraft in Schwachheit. Und Paulus sagt, rühme in deine Schwachheit. Was tut das, wenn du schwach bist? Erstens, es beschränkt deine Optionen, es beschränkt deine Möglichkeiten. Das Problem ist heute, nehmen wir an, du hast 1 Million Franken. Kennen wir die jüngste, 10 Jahre auf 1 Million Franken. Was denkst du, was passiert, wenn du 1 Million Franken hast? Dann kaufst du wahrscheinlich Dinge, die du nicht brauchst und die auch nicht so weise sind. Amen. Ich habe oft gedacht, das ist wahrscheinlich, warum der Herr uns keine 1 Million Franken gibt. Amen. Dass er das nicht wahrscheinlich in aller Weisheit verwenden soll. Aber gut. Oft ist es so, man gerät außerhalb Gottes Wille, wenn man zu viele Möglichkeiten hat, die man unternehmen kann. Und die Idee, denke ich, ist, wie älter man wird, je mehr man denkt, ich möchte das Beste machen aus diesem Tag, die ich hier bekommen habe. Wenn man krank ist, wenn man eine schwere Krankheit bekommt, dass man denkt, dann, ja, ich kann schon planen für morgen oder für nächstes Jahr, aber wie älter ich werde, vielleicht gibt es kein nächstes Jahr mehr. Meine Eltern sind über 80 Jahre alt. Die sagen dann nach ein paar Jahren, hey Jungs, mein Bruder und ich kommen zusammen, wir reden über Begräbnis, über Erbe, wie muss das Begräbnis gestaltet werden, wir haben Predigt da, diese Lieder möchte ich haben, das ist der Text, dass man Grabstein stehen muss. Alle Dinge werden besprochen. Warum? Die denken von, ja, es gibt vielleicht kein nächsten Monat mehr. Muss ich es nun besprechen? Also, je älter man wird, je mehr es ist von Herrn, was kann ich nun für dich tun? Man lebt mehr vielleicht in der Gegenwart und sehnt sich vielleicht mehr, dass Jesus kommt, um uns heimzuholen. Wenn je älter man wird, kommen da viel Schwachheiten, viel Trübsal, viel körperliche Probleme. Dann sagt man unbewusst, Herr, dass du bald kommst, dass wir bei dir sind, keine körperlichen Probleme mehr haben, dass wir ein neues Auferstehungsleib haben. Nun, ich möchte sagen, wenn da Schwachheiten sind oder Trübsale sind, möchte Gott in dir Barmherzigkeit entwickeln. Kommen wir zurück nach 2. Korinther, aber dann nach Kapitel 1 von 2. Korinther. 2. Korinther 1, Vers 3 und Vers 4. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Ein Grund, warum Gott Trübsal erlaubt, ist, dass wir sein Trost erfahren und dann besser getröstet werden können für andere. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Das ist nicht Allah, das ist nicht Buddha, das ist sicher nicht Maria. Das heißt, Gott muss dich durch Schwierigkeiten ziehen lassen, auf dass du ein besserer Diener wirst. Du brauchst das Verständnis zu haben, den anderen leiden. Wenn ich in Pakistan gehe oder Indien, dann sieht man die Leute, die dann Kinder, Väter, Ehemänner verloren haben. Ja, da kann man schwer sagen, ja, sagst du, die Bibel sagt, du kannst besser mit ihnen weinen und beten. Das bedeutet am meisten für sie. Solche Schwierigkeiten können dich besser oder bitter machen. Das sind einige zwei Möglichkeiten. Besser oder bitter. Wie nimmst du es auf? Und wie länger man lebt, wie mehr man sieht, ich muss lernen, es zu umarmen, zu akzeptieren. Und der Grund ist vor allem, dass ich lerne, dass ich mehr Sympathie bekomme, für was einmal Gottes Sohn für mich persönlich am Kreuz durchgemacht hat. Weil er hat da gehängt als Mensch von Schmerzen. Er war bekannt mit Krankheit, mit Leiden und mit Trübsal. Nicht wegen seiner Sünde oder seiner Fehler, weil er war sündlos und ist sündlos, aber wegen mich. Das ist eine schöne Sache, dass man nach einiger Zeit versteht, es gibt einen Gott, der als Mensch genau versteht, was ich durchmachen musste. Jesaja 53, Vers 3 sagt, er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Ich denke oft, wenn man so auf die Straße predigt, dann werden Leute böse. Natürlich ist es wahr, da Jesus das Licht der Welt ist und entdeckt ihre Sünde. Aber auch denke ich, dass oft viele Leute sagen, ich will nicht identifizieren mit einem Mann, der hier erwähnt wird als der Allerverachteste und Unwetterste. Ich will nicht mit so einem Mensch verglichen werden. Weil wer möchte sich identifizieren mit einem Mörderer oder einem Dieb? Niemand. Aber so wurde Jesus zwischen Mörder und Dieb gekreuzigt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wenn er da leiden kommt, dann kann die Welt denken, ja, das ist eigene Schuld, Gott straft dich. Das haben sie auch gedacht, wenn Jesus gekreuzigt wurde. Er wurde nicht von Gott. Er hat das getan für dich und für mich. Und so musste er gehorsam lernen. Das kannte er nicht als Gottes Sohn. Er war da als das ewige Wort im Himmel. Die zweite Person der Dreieinigkeit hat aller Lob und Dank und Ehre bekommen von Millionen Engeln und Seraphim und Cherubim und so weiter. Von Ewigkeit, von Milliarden Jahren her. Und dann plötzlich wurde er Mensch. Und er wurde zur Sünde gemacht. Der Allerverachteste. Wenn man zum Beispiel über die Schweiz spricht, denke ich dann, denke ich von, na, die Schweiz ist bekannt für Uhren und so weiter, für Qualität, für Präzision. Und die Schweiz ist bekannt für die Schweizer Franken. Das ist seine Währung. So wird ein Schweizer gewertet. Seine Arbeitsproduktivität ist zusammengefasst in diese Währung, die Schweizer Franken. Stärkste Münze eigentlich schon seit Jahrzehnten in Europa. Stärker als die deutsche D-Mark, damals die D-Mark. Viel stärker als der Euro. Das zeigt die Qualität von der Schweizer Bevölkerung, Schweizer Arbeitsmentalität. Wie damals in Italien der Lira war, also nicht viel wert. Oder die Griechen der Drachma, oder die Spanier der Peso. Die Währung war ein Kennzeichen von vor. Wenn wir an Gott denken, was ist Gottes Währung? Gottes Währung ist, wenn wir nach seinem Sohn schauen. Und Gottes Währung ist Leiden. Er ist verbunden mit Leiden. Jesu wird hier als der leidende Knecht des Herrn dargestellt. Damit war er sehr bekannt. Und das vielleicht erfahren, viele Leute haben kein Interesse, um zu wissen, was du weißt, bevor sie wissen, dass du dich kümmerst um sie. Und viele Leute haben kein Interesse an Gott, bis sie von dir erfahren, dass du dich kümmerst um ihre Seele. Und Jesus hat sich gekümmert um dein, um meine Seele. Das ist das schönste Kapitel, was es gibt in der Schrift über die Liebe, ist 1. Korinther 13. Und da wird ein bisschen beschrieben, was Liebe ist, aber auch vor allem, was Liebe eigentlich nicht ist. Und ich möchte das mal zeigen in 1. Korinther 13, Vers 1. Da lesen wir, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder ein klingende Schelle. Mit anderen Worten, man kann Mensch und Engelzungen, man kann verschiedene Sprachen sprechen. Leute haben oft einen Eindruck, wenn du sagst, oh, du sprichst 4, 5 Sprachen oder kannst 6, 7 Sprachen lesen, dann sagst du, Mann, du bist sicher eine Art von Status. Aber Gott sagt, wenn ich die Liebe nicht hätte, ein tönend Erz bin ich oder eine klingende Schelle. Das ist ein Ding, was Lärm macht, aber keinen einzigen Ton hat. So sieht es aus für Gott. Und er geht weiter in Vers 2 von 1. Korinther 13, wenn ich weissagen könnte, so, wenn ich prophezeien könnte, das soll passieren, das soll passieren, es kommt alles aus. Und dann ist man doch eine besondere Person in den Medien heute. Und wüsste alle Geheimnisse. Die Geheimnisse von Gott, Geheimnisse von Sachen, die in der Zukunft passieren sollen, es kommt alles aus. Und alle Erkenntnis hätte, also ich bin sehr ausgebildet, ich habe 3, 4, 5 Doktor von Theologie und Philosophie. Hätte alle Glauben. Ein Glaubensmann, die mutig ist und überall hingeht, weißt du, und überall durchkommen, singen die Menschen, Mann, das ist der Mann Gottes. Also die Bergen versetze und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Für Gott ist das absolut nichts wert. Weil das Herz ist nicht darin bezogen. Und am dritten, wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und es meinen Leibe brenne, hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts nützen. Maar Leute, die van de katholieke kerk, die hebben die producten van armoed, geven alles weg. Moeder Teresa, die daar, ja, Joegoslavië was, ik geloof, Kroatië of zo. Wat is Calcutta gegaan? Ja, zeven gearbeid. Ze kunnen hier allemaal in ihre leven. Ik weet niet waar ik heen ga. Het is alles finster. Ik heb geen hoop meer. Dat is Moeder Teresa. Ze hadden die liefde niet. Ze hadden niet den Herrn Jesus Christus eens en voor eeuwig in ihr körper. Es wäre sie nicht nütze, so wäre ich nichts und man ist dann wie ein tönend Erz oder ein klingendes Schell. Und Gott erlaubt diese Trübsale oder Schwierigkeiten, um uns Herz nah bei ihm zu halten. Weil in dieser Gesellschaft ist es sehr verführerisch, dass unser Herz durch alle Dinge Unkraut reinbringt, dass das Same Gottes, das Wort Gottes nicht wächst, aber wenn es schon wächst, das Unkraut kommt da und es erstickt das Wort Gottes und es bringt keine Frucht mehr. Das ist die größte Gefahr hier der Christen, bei uns hier im Westen. Nur durch Schwachheit in deinem Leben kannst du eine klare Sicht behalten auf den Herrn Jesus Christus. Warum? Weil wir müssen, oder wir sollen als Christen, den Heiland vertreten, den Herrn Jesus. Er war ein Mensch von Schmerzen. Ich war damit bekannt. Wir sind nicht gerne damit bekannt. Wenn ich in ein Krankenhaus, ich hasse Krankenhäuser. Ich muss damit wieder hingehen, Leute zu besuchen. Und immer der Ruch alleine, so eine Art von, ja, so, wenn du das siehst, habe ich einen Todesruch. Ich vertraue das auch niemals da. Und mit Begründung. Ich war in einiger Zeit her, schaffe mit einem jungen Mann, er hat gekündigt in Watti, Krankenhaus. Und es war da. Da wurde ein Fehler gemacht, der Abteilung. Hat ein kleines Kind, hat eine Art von Flüssigkeit zugedient bekommen, 10-mal so viel als normal. Das Kind ist gestorben. Wurde bedeckt von dem Leiter von Abteilung. Und die Christ hat gesagt, ja, ich kündige hier. Denke ich offen, ja, das sind die Krankenhäuser. Aber weißt du, Jesus, die sagt dann nicht, er geht genau zu diesen Leuten hin. Er ist bekannt mit Krankheiten, mit Schwachheit. Und ich stehe da und lege den Arm um sie. Und leidet und weint mit ihnen und redet für sie. Das ist unser Heiland. Und wir können das nur verstehen, wenn wir dasselbe durchmachen. Jesus sagt auch, ein Kennzeichen von seinen Jüngern ist Liebe untereinander. Johannes 13, Vers 34 und 35. Das heißt, so wird die Welt uns richten. Wie weit ist da ein Liebe untereinander? Und ich weiß noch, wenn ich als Ungläubige in eine christliche Gruppe, eine Gemeinde kam, nachdem ich bei meinen Eltern weggegangen war, habe ich das erste gesehen, eine Art von Liebe, eine Art von Akzeptanz untereinander. Das habe ich niemals gesehen in meinem Fußballverein oder an der Uni, wo ich studierte. Niemals. Aber ja, das ist schon besonders. Da wollte ich mehr davon wissen. Dann habe ich herausgefunden, es geht um diesen Jesus. Ja, ich habe von ihm gewusst, aber ich kannte ihn nicht persönlich. Du kannst von jemandem wissen. Du kannst von TV wissen, von dem Präsident von Russland oder Amerika, aber du kennst ihn nicht persönlich. Und oft, wenn man den Herrn Jesus persönlich kennt, wenn man ihn fragt, in den Herzen zu kommen, seine Sünden zu vergeben und im Leiden, da kommt er auch ganz näher nahe an dir. Viel näher als ein anderer Mensch oder deine eigene Frau oder deine Kinder kommen können. Drittens möchte ich sagen, was tut Schwachheit? Schwachheit offenbart deine Abhängigkeit. Du bist abhängig als Mensch. Und ob wenn alles gesund ist und wenn es finanziell oder materiell gut ist, dann denkst du, ja, ich pack das alles schon. An dem Moment, dass da eine Krise ist oder ein körperliches Problem ist, dann sagst du, nein, eigentlich bin ich nichts. Gott kann so Schluss machen und alles von dir wegnehmen, wie bei Job. In 2. Korinther Kapitel 1 lesen wir in Vers 8 und Vers 9. Wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir euch auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen haben, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott für die Toten auferweckt. Warum waren da Trübsale, die uns in die Frage sind? Ein Grund, dass wir lernen, uns Vertrauen nicht auf uns selber zu stellen. Ein junger Christ, ein junger Mann im Leben, die denkt, ich pack das schon. Ja, wenn die Jungs was älter werden, so die Teenie-Jahre kommen, dann sie lernen zu studieren, sie sind in Gymnasium, sie haben körperliche Kraft, sie sind erfolgreich in Sport, und dann sagen sie, ich pack das alles, Papi, ich brauche keinen Rat mehr von dir, lass mich alleine. Wie der verlorene Sohn. Wenn alles kaputt geht, körperlich, oder in Familie, oder in Ehe, oder in materielle Hinsicht, dann lernt man, dass man sich selber nicht vertrauen kann, aber nur auf den lebendigen Gott, die Toten auferweckt. Je länger man lebt, je mehr man sagen muss, nur vermag ich etwas durch Jesus Christus. Oder es geht weiter. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Alles. Bis in Christus. Es ist nicht in mir. Ganz praktisch kann man vielleicht sagen, ja, wenn das gut geht, dann kann man Gott die Ehre geben. Wenn das in die Hose geht, dann bin ich schuld. Das ist das Sicherste, denke ich. Dann kann man Gott wirklich Gott danken und preisen für alles, was gut geht. Viertens, was tut Schwachheit? In 1. Petrus 4 sehen wir das. Man kann es vergleichen mit Feuer, wo man Silber oder Gold reinhält und das muss dann sehr geheizt werden, dann kommt ein Dreck, die kommt weg und da kommt nach oben reines, sauberes, geheiligtes Silber und Gold. 22, 24 Grad Gold. Und ein Dreck, ein Müll, der muss davon durch das Feuer rausgeholt werden. Das kommt raus. Das ist genau so, was Gott erlaubt in unserem Leben. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christo leidet, auf dass ihr auch zu der Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll und wohl haben mögt. Mit anderen Worten, diese Hitze, die uns begegnet, die Silber und Gold in diesem große Hitze, ins Feuer rein gemacht werden, das brauchen wir auch. Warum? Da kommt der Moment, dass unseren Glauben sich offenbart, wenn Jesus zurückkommt mit uns. Und dann ist da, dass wir seine Herrlichkeit und Wonne haben mögen. Wir teilhaben an seiner Herrlichkeit, aber kommt auch eine Art von Leiden damit verbunden. Und wir haben das nicht gern. Man fängt an, den Herrn nachzufolgen. Und da kommt ein Segen auf Familie oder Geschäft oder was auch. Und dann kann es sein, dass Gott plötzlich sagt, Krankheit, Enttäuschung im Geschäft oder andererseits. Und ich sage, ja Gott, wieso? Wieso erlaubst du das? Wie bei Job? Wieso Gott? Und Gott sagt dann, ich tue das, auf dass du mehr Frucht trägst. Und das kann man später zurückschauen und sagen, ja, das stimmt schon. Das hat Gott dann weggeholt, auf dass ich nur eine andere Richtung aufgehen musste, auf dass ich da mich konzentriere und dann konnte ich da Frucht tragen. Hätte ich nicht diese Richtung aufgegangen, wenn ich nicht von Gott hier eine Blockade in meinem Leben bekommen habe. Er sagt das so, über Weinstock und Reben. In Johannes 15, da sagte, ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Ein jährlicher Rebe an mir, die nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen und ein jährlicher, die der Frucht bringet, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Und so ein Weinstock, die muss man schneiden. Und was geschnitten ist, ja, da kommt wenig mehr raus, aber dann die paar Reben, die noch da sind, die sollen mehr Frucht bringen, als wenn da viele Reben waren, die nicht geschnitten sind. Und Gott sagt ab und zu, okay, wir sind hier am Westen, wir haben viele Möglichkeiten, in aller Hinsicht. Und Gott sagt dann ab und zu, da und da schneide ich, aber dass du die einzelne Rebe diese Richtung abwickst und da möchte ich dich gebrauchen, Frucht zu tragen. Das kann uns nicht gefallen. Aber schlussendlich habe ich gelernt, man kann besser das Haupt beugen und sagen, gut, sei so, das ist das Beste. Und dann kann man wachsen in den Richtung, die Gott haben möchte. Gott ist nicht zufrieden mit 30-fältig, 60-fältig Frucht. Wir haben letzte Woche gesprochen über die vier verschiedenen Boden, wo der Samen fällt. Die ersten drei Boden waren kein guter Boden, da war neben dem Weg, da waren Steine. Oder es war ein guter Boden, aber es war Unkraut darin. Und der letzte Boden war der Boden von ein ehrliches und gutes Herz, was 30, 60 und 100-fältig Frucht trägt. Dein Herz kann schon gut sein, aber er möchte, dass ein Unkraut wegbleibt und dass er nicht zufrieden ist mit 30 oder 60, aber mit 100-fältiger Frucht. Und wir verstehen das nicht. Aber Gott schneidet uns oft in bestimmte Hinsichten. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringet viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Ab und zu schneidet Gott uns, dass wir wissen, ohne Jesus können wir nichts tun. Eine Rebe, die nicht in der Weinstock ist, kann unmöglich Frucht vorbringen. Wir brauchen immer im Herrn zu bleiben. Dieser kommt, um uns heim zu holen. Ich habe oft gedacht, ich liebe meine Kinder und ab und zu bekommen sie eine Zuchtmaßnahme. Ich züchtige kein Kind, der nicht mein Kind ist. Niemals hier in der Schule oder meinem Sohn oder in der Nachbarschaft. Nur meine Kinder. Warum? Ich liebe sie. Ich kümmere mich um sie. Es ist mein Auftrag, sie zu züchtigen, weil ich möchte, dass sie lernen, recht zu tun, zu arbeiten, heilig zu leben. Und wenn man ein Studium macht, das kannst du mal tun, wenn du Zeit hast, um zu schauen, wann züchtigt Gott seine Kinder. Sind da eine Menge, aber 8, 9 Gründe, aber die meisten haben nichts zu tun mit Strafen. Die haben zu tun, wie hier, mit mehr Frucht bringen, mit heilig leben, ein Leben, was dem Herrn gefällt. Das ist ein wichtiger Grund für Gott. Und das ist wichtig, dass wir das auch so sehen, wenn ab und zu Dinge passieren, die nicht passen, in was wir vorhaben, dass wir denken, ja, aber Gott kümmert sich als Vater um seine Kinder. Man kann es vergleichen mit Jesus Christus. Jesus Christus kam als Gottes Sohn in diese Welt. Er hat keine einzige Sünde gedacht. Aber wir lesen, dass Jesus Christus etwas lernen musste, was er niemals in der Ewigkeit gelernt hat. Also das war, Hebräer 5 sagt, wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Jesus kann das nicht. Er war das ewige Wort, neben Gott der Vater, Gott der Heilige Geist, er kann kein Gehorsam. Er war Gott. Er musste als Mensch Gehorsam lernen. Wie? Durch Leiden. Leiden lernt hier Gehorsam. Und wenn da das Leiden, die Trübsale kommen, geht den Schmutz weg vom reinen Gold und Silber und dann kommt das Reine, das Charakter Christus wird sichtbar in dir. Ist einen, erkennt ihr diese Dame, eine schwedisch-amerikanische Dame, die früher sehr athletisch war und hat dann oft getaucht und einmal hat sie mit ihrem Kopf, ist sie dann irgendwo reingetaucht worden ins Wasser und hat ihr Wirbelsäule gebrochen und wurde dann gelähmt, ein junges Mädchen von hier bis ganz unten. Und sie wurde bekannt, sie konnte also nichts mehr hiermit machen, aber sie konnte Kunst malen mit einem Pinsel so in den Mund und hat sie dann so ein ganzes Kunstwerk gemacht. Jonny Eriksson Tada, du kannst die Biografie mal sicher auch in Deutsch besetzen. Und diese Frau hat dann, wurde bekannt, aber später hat sie auch Krebs bekommen. Und diese Frau, gelähmt von unten ab, hat auch ziemlich große Kopfschmerzen bekommen und Krebsbehandlung bekommen und konnte nicht schlafen. Durch diese Sache hat sie auch Klaustrophobie bekommen, hat immer Angst gehabt, in kleinen Räumlichkeiten, vor allem in der Nacht, wie sie aufgewacht ist und so weiter. Und dann hat sie große Ängste bekommen. Das ist Christ, ein gutes Zeugnis. Und da hat sie gesagt, was hat mir geholfen in diesem Zustand? Ich wurde nicht verbietet. Sie hat gedacht, ja, ich bin wie in einer Arena, wie damals bei den Römern. Da hat man die Zuschauer gehabt, den Kaiser gehabt, die anderen Kämpfer gehabt. Und ich bin da als Christ eingestellt und wenn ich da alleine bin in der Nacht, dann sehen die Teufel an, die Engel mich an, Gott der Heiligen Geist, Gott den Sohn, der Teufel schaut mich an, alle schauen mich an, wie ich mich hier benehme. Und es hat mir geholfen zu wissen, Gott schaut mich an, er ist in mir, er ist bei mir und ich brauche nicht Angst zu haben. Ich möchte als ein mutiger Kämpfer in dieser Arena für Jesus einstehen. Gott segnet diejenigen, die Barmherzigkeit zeigen. Wenn man krank ist, dann ist für mich, wenn ich ein bisschen krank bin, kommt meine Frau und kümmert sich um mich. Das ist schön. Wenn Gott dich erlaubt, in den Trübsal zu gehen, dann hat er eine Chance, sich zu kümmern, seine Barmherzigkeit, dich zu zeigen. Ist oft nicht so, wenn es alles gut geht. Wenn du schwach bist, dann brauchst du seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Nicht, wenn es gut geht. Und wenn es schlecht geht, dann fangst du an, Leute zu schätzen, die sich um dich kümmern. Nicht, wenn es dir gut geht. Ich möchte als Fünfte sagen, warum erlaubt Gott ab und zu Schwäche? Es sorgt dafür, dass dein Stolz runtergebracht wird. Aber unser menschlicher Fleiß ist sehr stolz. Wir möchten uns gerne rühmen in unsere Idee, unsere Pläne, um was wir geleistet haben. Da haben wir schon gelesen in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Paulus war natürlich, wenn es ein war, der sich rühmen könnte, war das Paulus selber. Und Paulus hat dann diesen Pfahl ins Fleisch, diesen Satan als Engel bekommen und sagt dann dreimal: Gott, bitte nimm das weg. Und Paulus konnte beten, kam durch. Aber was sagt Gott zu ihm in 2. Korinther 12, Vers 9? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist unangenehm fürs Fleisch. Deswegen sagt er: Ich möchte mich rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Weißt du, was schlimm ist für einen Mann, wenn jemandem Mitleid zeigt? Das hat kein Mann gern. Johannes sagt es so, wenn ihn Jesu Christi begegnet: Das ist Gottes Lamm, welcher die Welt Sünde trägt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist uns auch so. Jesus sagt gerne: Okay, ich möchte, dass du wächst. Wenn du wächst, bist im Glaube, dann muss ich zunehmen und musst du abnehmen. Dann wascht oft den Herrn im Weg unsere Stolz, dein Stolz, mein Stolz. Mach ihn aus aufgrund von was er ist. Also der Herr sagt deswegen: Gib den Stolz mir, dass ich zunehme und du abnimmst. Das ist sehr unangenehm fürs Fleisch, aber ein Segen, wenn man alles dem Herrn übergeben darf. Ich will das Beispiel nehmen, ein Mann, der war Pastor in einer Stadt in China. Und 30 Jahre her war da die Idee von unter anderem die Jungs von Open Doors da, um da 1 Million Chinesen Neuen Testamenten zu bringen. Und die sollten eigentlich via das Meer an Land gebracht werden in China. War wie heute verboten. Und ze hadden dan etwas bedacht, dass da 1 Million von diesen Testamenten in diesen speziellen Sacken, wasserdichte Sacken, gebracht wird, wie ein Ponton, sodass das gesenkt werden, und dann konnte man mit Leim das Zeug an der Küste ziehen, in der Nacht, wenn es Hochwasser war. An einem Dorf, wo die meisten Christen waren. Alles organisiert, alles tiptop gemacht, und verständlich in der Tat kamen sie da an die Küste, es war Nacht, alles ging gut. Und da sind dann 1 Million Testamenten an die Küste gekommen. Die Ungläubigen, die haben dann gesehen, ja, was passiert denn genau? Plötzlich kommen da hunderte Christen aus dem Busch, die das alles zu sich genommen haben, auf Trucks und Autos platziert haben und dann überall schnell weggefahren sind. Aber die letzten 10.000, ja, da wurde es gemeldet an die Autorität. Die Polizei kam. Und ein Pastor, die sehr bekannt war im Dorf, von den Hausgemeinden, was da verboten ist und war. Die hat zo'n 2000 Neuen Testamente in de Bibel und hat sich versteckt in de Scheune eines anderen Bruders, Kollege, unter dem Boden. Und die Autoritäten wussten, er ist Führer der Hausgemeinde da, er weiß, wo Testamenten gekommen sind, wo sie hingegangen sind und wer es organisiert hat. Nou, die communisten zijn specialisten, niet anders als de katholische jesuiten met de methode inquisitie. Want die hebben die man dan op een erhöhung gesteld, zo hier, als man hier drauf steht, zo, op. En zo stehen lassen, handen gebunden, en dan hier met een strik om den Hals, en einfach stehen lassen. Nou. Also, wenn er müde hat, kein Essen und kein Trinken bekommen. Also, du kannst schon 10 Stunden stehen. 24 Stunden stehe, aber du müsst einmal schlafen. Und wenn er eingeschlafen wäre, dann hat er sich aufgehängt, wäre er gestürzt und dann hat er sich aufgehängt. Und er stand dann einen Tag, zwei Tage. Am dritten Tag hat es angefangen zu regnen, dann konnte er ein bisschen trinken, aber noch immer kein Essen. 4 Tage ohne Schlaf, das ist unmöglich. 5 Tage, 6 Tage und all diese Kommunisten schauen, wann fallen die Hunde, ne? Und das ganze Dorf hat es geschafft. Wie lange hält er das durch? Und sie sorgten schon, dass niemand ihn befreien konnte. 7 Tage, 8 Tage, 9. Und die Schmerzen waren schrecklich. Das Blut war in seinen Beinen. Er musste liegen, konnte nicht liegen natürlich. Und konnte kaum stehen und so weiter. Und Schmerzen vom Schlaf. Und kein Essen auch noch. Ein bisschen Wasser, was ab und zu hat es dann geregnet. 11. Tag, 12. Tag. Und 12. Tag, er kommt der Mann, der Pastor. Kommt mit ihr, wollte seine Kollegen nicht verraten, nicht sagen, wo die Neue Testament, die Bibel lag, das war uns viel zu wichtig. Und er konnte nicht mehr durchhalten, es hat angefangen zu regnen, da kam eine dunkle Wolke oben ihm, hat angefangen zu blitzen und plötzlich hat er gesagt, na, ich kann nicht mehr durchhalten. Und hat sich dann so eigentlich ja, fallen lassen, stützen nach unten. Und 12 Stunden später wurde er wach. Und er war in einem Bett. Und dann hat er gesagt, ja, was ist passiert hier? Und ich konnte gepflegt werden und so weiter. Und ich konnte sich nicht mehr erinnern, was passiert war. Und er war gestürzt. Und dann haben die Leute, die da aus dem Bett waren, gesagt, ja, weißt du, du bist schon gestürzt. Und die letzten paar Stunden haben wir als Christen mit Dutzenden Kommunisten gesprochen, die auch zu Jesus Christus kommen möchten. Zu Jesus Christus kommen. Warum kommen sie zu Jesus Christus? Ja, die haben Gott gehasst, die haben mich töten wollen, haben mich gequält und gefoltert, bis ich nicht mehr stehen kann. Warum? Dann haben sie gesagt, sie haben dich beobachtet und kein Mensch kann 12 Tage so stehen, ohne Schlaf, ohne Nahrung. Das ist unmöglich. Das durchgehalten und dann bist du gestürzt. Ich dachte, ja, aber wie kann es sein, weil ich hatte einen Strick um meinen Neck und ich lege hier in diesem Bett. Sie haben gesagt, wenn du gestürzt bist, und da war diese dunkle Wolke und da kam ein Blitz, das hat schon geblitzt, da kam ein Blitz und am Moment, dass du gestürzt bist und dass die Fahnen stark gestellt wurde, hat ein Blitz den ganzen Fahnen kaputt gemacht. Und du bist gefallen oder außer Bewusstsein, aber du warst am Leben. Die Kommunisten haben alle gesagt, dass der Gott von Himmel und Erde, der Gott schützt ihn und sind deswegen zu uns gekommen zu sagen, wie können wir diesen Gott auch kennenlernen. Also Gott hat das Leiden von dieser Pastor, die niemand verraten möchte von seiner Gemeinde, von seinen Schafen. Und sorgen wir, dass all diese 2000 Neuen Testamente, die er noch hatte, von mir, aus 1 Million, später verbreitet werden könnte, er wollte sein Leben dafür opfern, hat er durchgehalten und dadurch kam natürlich die Kommunisten auch zu Jesus Christus. Das war viel später bekannt. Aber das sind Geschichten, die wir hören ja nicht davon. Aber es ist auch, wie Gott schafft, wenn wir Recht tun, keine Ecke schneiden und das wird von der Welt in die Arena von den Teufeln, von den Ungläubigen gesehen. Und nach einiger Zeit sagen sie, das ist ein Mann, der mit Gott geht. Gottes Segen ist darauf. Wir möchten diesen Gott auch persönlich kennenlernen. Es ist schlussendlich seine Kraft und nicht meine Kraft. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel aus dem Alten Testament in 1. Chroniken Kapitel 4. 1. Chroniken Kapitel 4, Vers 9. Und da lesen wir über Jabes. Seite 594 in der Lutherbibel, 1. Chroniken 4, Vers 9. Jabes aber war herrlicher denn seine Brüder. Und seine Mutter hieß ihn Jaebes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Sie war ein Mann, die gebunden war mit Kummer, denn seine Mutter ihn geboren hat. Er war bekannt mit Schmerzen, wie Jesus Christus. Und Jaebes rief den Gott Israels an und sprach, wo du mich segnen wirst und meine Grenzen nähren und deine Hand mit mir sein wird und wirst mit dem Übel schaffen, das mich nicht bekümmere. Gott ist gekommen, dass er bat. Vielleicht hat Jaebes die Gott Israels angefangen, weil er war mit Kummer bekannt. Seine Mutter war mit Kummer bekannt. Wir wissen nicht, was für Kummer das war, aber es war große Kummer. Und deswegen hat diese Mutter ihr Herz an ihren Sohn übertragen und hat ihr gesagt, ich möchte nicht, dass mich bekümmere. Ein Mann von Schmerzen wie Jesus braucht nicht ein bekümmerter Mensch zu sein. Jesus ist nicht bekümmert. Er war ein Mann von Schmerzen. In ihm ist Kraft, Freude, Liebe. Glücklich sein ist ein Wahl. Und wir haben alle unseren eigenen geistlichen Lauf zu laufen. Dein Lauf ist anders als mein Lauf, der Lauf deines Mannes ist anders als deine Frau und so weiter. Aber alle haben einen Lauf zu laufen. Die Frage ist, wie beendest du deinen Lauf? Paulus hat es so gesagt. Und er war ein Mann mit Kummer bekannt. Und er sagt, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, in Apostelgeschichte 20, Vers 24, über sein Lauf bekannt. Schwierigkeiten, Kämpfe, Trübsale, Mühsale. Ich achte dir keines. Ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer, auf dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Also, man kann sagen, ein dreifältiges Ziel. Dein Lauf beenden. Das ist eine Sache. Wenn man Marathon anfängt, möchte man diesen Lauf beenden. Diese 42 Kilometer und 195 Meter beenden. Auslaufen. Aber ich möchte auch rein diesen Lauf auslaufen. Keine Fehler, keinen Müll machen mit etwas. Rein nach dem Gesetz korrekt laufen, keine Ecke schneiden. Und drittens möchte ich sagen, ich will ihn mit Freude beenden. Mit Freude. Das ist eine bewusste Wahl, die jeder machen kann. Und schlussendlich kann ich sagen, Gott möchte dir die Kraft geben, um in Schwachheit durchzuziehen, ohne in Selbstmitleid zu fallen, ohne zurückzuschauen, ohne zu stolpern. Und das Beste ist, wenn da Schwäche, Trübsale sind, lernen sie zu umarmen und dafür dankbar zu sein. Dankbar zu sein. Wie den Herrn Jesus und wie Paulus aus unseren Beispielen auch dankbar gewesen sind in diese Trübsal. Lass uns zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Und ich möchte Lied Nummer 255 singen. Aus Erbarmen nimm ich Armen, nimm ich Jesu, wie ich bin. Lied Nummer 255. Und wenn du sagst, ja, ich bin noch nicht von Neuem geboren, komm zu Jesus, er kennt dich, er kennt deine Sünde, er kennt deinen Kampf, er kennt dein Trübsal und er möchte dich in seine Armen aufnehmen. Und wenn du sagst, ich bin Christ, aber ich habe hier meine Schwierigkeiten, meine Mühe, sag's dem Herrn. Er kennt dich, er kennt dein Herzen und er kümmert sich als kein einziger anderer Mensch um dich allein. Lied Nummer 255. Lied Lebnummer 255 aus Erbarmen nehme ich Armen, nehme ich Jesus, wie ich bin, die mit einem heiligen Reinen dir gehöre ich, Gott.